bete darum, dass du jetzt mit ihr bist und dass sie mit Freimut deine Botschaft weitergeben kann. Amen.
Amen. Ja, guten Morgen. Besser so. Ich bin eben gefragt, ob ich aufgeregt bin. Es ist das erste Mal, dass ich hier stehe für eine Predigt. Ich habe gesagt, ja, aber nicht wegen der Predigt. Gottes Wort kenne ich, euch kenne ich, aber dieses Ganze drumherum, das macht mich etwas nervös. Also wenn da irgendwas nicht so ganz klappt, seht's mir nach. Aber wir wollen auf Gott hören, nicht auf die Technik. Auch PowerPoint soll unterstützen. Und ihr werdet euch wundern, da steht jetzt Experiment. Die meisten sagen, jetzt kommt doch die Predigt. Ich möchte mit etwas Praktischem anfangen. Und die Doro weiß das nicht, aber die brauche ich jetzt mal. Komm doch mal gerade nach vorne. Passiert nichts. Ich stelle auch niemand los. Stell dich mal eben neben mich. Wenn ich jetzt versuchen würde, das hat alles mit der Predigt zu tun, die Doro hier wegzuschieben. Wäre das schwer? Oh, die ist stark. Okay, also die ist vorbereitet und stark. Stell dich doch mal auf ein Bein. Wenn ich das jetzt nochmal probiere, ist das schwerer? Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, stell dich auf ein Bein und mach die Augen zu. Naja, komm, wir wollen keine Stürze. Dankeschön, du darfst dich setzen. Was hat das mit unserer Predigt zu tun? Da geht es auch um Stehvermögen, um Standhaftigkeit. Die Dora hat das gut gemacht, aber das wird heute auch unser Thema sein. Und ja, da wollen wir mal lernen vom Daniel. Wir sind in dieser Predigtserie Glaube im Alltag. Jetzt muss ich kurz gucken, wie ich mich hier mit... Jetzt habe ich es ausgemacht. Nein. In der Predigtserie Glaube im Alltag, wir lernen von Daniel und das Thema heute ist standhaft trotz Anfeindungen. Es geht um das 6. Kapitel aus dem Buch Daniel. Und die Heide wird jetzt sagen, oh, der Utkiker, wer mal auf Speaker Oak war, der kennt diese Füße. Ich habe nicht das ganze Foto eingeblendet, der ist nämlich nackt. Und ich dachte, das passt nicht so in den Gottesdienst. Das ist eine große Statue auf Speaker Oak, kurz vor den Dünen. Der Ausgucker. Und heute geht es nicht um Ausguck, sondern was mich faszinierte und wofür er bekannt ist, das sind diese Riesenfüße. Der hat Standfläche. Und ich dachte, das passt gut zu diesem Thema und was die Doro eben hier mit mir erlitten hat. Ob wir umfallen oder nicht in verschiedenen Situationen und erst recht, wenn Druck kommt, das hängt von der Standfläche, von dem Fundament ab und unserem Kontakt mit dieser Fläche, mit dem Fundament. Das werden wir heute auch bei Daniel sehen. Also diese Riesenfüße werden uns durch die Predigt begleiten. Die seht ihr noch öfter. Ganz kurz zur Situation, dass wir den Bogen schlagen von letzte Woche. Da hat die Doro gepredigt. Ich war leider nicht da. Aber da knüpfen wir an. Darius, ich spreche nur noch Spanisch. Da ist es Darius. Darius. Also er von Medien, er hat die Macht übernommen. Es ist das Ende des 70-jährigen jüdischen Exils in Babylon. Und dieser Herrscher, der erkennt sehr schnell, was für Gaben der Daniel hat. Einen überragenden Geist und Verstand, das werden wir später noch sehen, worum es da geht. Und er plant, ihn über das ganze Reich zu setzen. Ich habe eigentlich vorwärts gemacht. Da wollen wir hin. Ja, das ist eine Beschreibung von Daniel. Wir lesen im 6. Kapitel und bei der Predigtvorbereitung, ich habe den Peter Unsinn gefragt, muss ich PowerPoint verwenden? Er hat gesagt, nein, du musst nicht, aber die Gemeinde ist es schon eher gewöhnt. Und ich möchte gerne beides. Ich benutze das, ist ein gutes Medium, aber ich möchte gerne an der Stelle alle ermutigen, die eigene Bibel mitzubringen im Gottesdienst. Das machen wir in Peru. Das ist fast Pflicht, weil vielleicht rede ich ja oder projiziere ich hier ja was Falsches. Und dann kann man in der eigenen Bibel nachgucken oder auch mal den Zusammenhang nachlesen, sich was anstreichen. Ich bin dafür, dass jeder so mit seiner Bibel kommt. Aber aus dem 6. Kapitel wollen wir jetzt lesen. Und zwar die Verse 3-6. Das ist aus der Luther-Übersetzung 1984. Wenn das in einzelnen Bibeln ein bisschen anders lautet, ist das nicht schlimm. Da steht, über sie, diese 120 Statthalter, setzte der Herrscher 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Delegation nennt man das. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Ich hab's gewusst, ich liebe diese Technik nicht so. Ich wollte dahin. Daniels Integrität wollen wir kurz unter die Lupe nehmen. Das, was wir eben gelesen haben, da geht es um die hohe Position, die hat er sich nicht ausgesucht, die wurde ihm verliehen. Da geht es um Exzellenz und nicht seiner Exzellenz, Hochwürden, einen Titel, sondern um hervorragendes Verhalten, Reden und Tun. Ein überragender Geist ist auch etwas, was Daniel sich nicht selber ausgesucht hat. Das hat Gott ihm gegeben, damit hat er ihn ausgestattet. Und da steht, sie fanden keinen Grund zur Anklage. Ich habe überlegt, wenn heute jemand bei mir mich anklagen wollte, was würde der finden? Wo könnte der einhaken? Ich verrate das jetzt nicht. Die, die mich gut kennen, denen fällt vielleicht was ein. Aber das kann sich jeder selber mal fragen. Wo könnte bei mir ein Grund sein, dass jemand etwas gegen mich finden könnte? Daniel war so integer, dass sie nichts gefunden haben. Da steht, er war treu, er war schuldlos, unangreifbar und am Schluss, er war ein Verehrer Gottes, kein Götzendiener. Das zeichnete ihn aus und auch wenn die anderen diesen Glauben nicht teilten, sie haben erkannt, er hat etwas, was wir nicht haben. Als Zusammenfassung von diesem Punkt habe ich unten geschrieben, Integrität ist ein starker Schutz und eine geistliche Waffe. Das weckt Unmut. Wir gehen mal weiter. Ich glaube, das funktioniert genau andersrum. Angefeindet und bedroht ist der zweite Punkt. Und es gibt ein japanisches Sprichwort, das habe ich in meiner interkulturellen Weiterbildung gelesen. Das heißt, der Nagel, der heraussteht, muss eingeschlagen werden. Das ist ein typisches Motto einer kollektivistischen Kultur, wo es darum geht, dass keiner sich so absetzt, dass alle zusammen sind und bleiben. Ich weiß nicht, wie viele Handwerker es hier gibt, aber das kennen wir manchmal. Über einem Blatt, einem Brett hätten wir es gerne glatt. Und wenn dann noch so ein Nagel raussteht, dann kommt der Hammer und boing und dann verschwindet der. Das gilt hier auch. Daniel ragt heraus aufgrund seiner Charakteristika und das weckt Missgunst und Neid, Eifersucht, Vergleichsdenken. Sie haben vielleicht gemerkt, so herausragend sind wir nicht. Und der Unglaube spielt eine Rolle. Sie glauben nicht an denselben Gott, sonst könnten sie sich vielleicht freuen über das, was Gott ihm anvertraut hat. Und diese Mitfürsten und Statthalter suchen dann nach einem Vorwand, um ihn platt zu machen, um ihn zu vernichten. Sie wenden eine List an. Da lesen wir die Verse 5 und 6. Die Fürsten und Statthalter trachteten danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Und weil sie nichts fanden, haben sie eine Idee. Wir nutzen diese Gottesverehrung, das Stärkste im Leben des Daniel, um es gegen ihn zu wenden. Und dann heißt es, da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen. Die hatten es eilig mit der Vernichtung. Das ist ein typisches Zeichen von Hass, von Feindschaft, von Missgunst. Und es geht nicht nur um eine Amtsenthebung. Sie haben auch kein Bußgeld gefordert, sondern gleich die Todesstrafe. Und nicht nur irgendeine. Bei der Vorbereitung, ich habe so überlegt, wir hatten früher eine Katze, die war manchmal ziemlich aggressiv. Wenn die gekratzt hat oder auch mal zugebissen hat, das tat schon ganz schön weh. Aber hier geht es nicht um Kätzchen, hier geht es um Löwen. Und die Vorstellung, so einem Löwen oder mehreren in die Pfoten zu fallen, das ist schrecklich. Das heißt, die Bedrohung durch die Feinde ist wirklich massiv. Sie wollten ihn nicht nur ausschalten, sie wollten ihn vernichten. Und als der König nachher versucht, das abzuwenden, da lesen wir in Vers 16, ich habe jetzt nicht alle Verse hier abgebildet, aber wer seine Bibel hat, kann das lesen. Da heißt es, der König war betrübt, er wollte ihm das Leben erhalten, aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Sie haben es wieder eilig. Sie kommen wieder gelaufen und setzen nochmal nach. Die sind hartnäckig mit ihrem Vernichtungswunsch. Haben wir Feinde? Ich frage jetzt nicht, dass die welche haben, die Hände heben können. Ich frage noch weniger, welche das sind. Aber es lohnt sich zu überlegen. Und wenn ja, warum? Vielleicht habe ich mich völlig daneben benommen oder behandle andere Menschen schlecht. Dann habe ich vielleicht zu Recht Feinde. Aber hier geht es um eine andere Art von Feindschaft. Hier geht es um Missgunst. Er hat nichts falsch gemacht. Er war Gott gehorsam, Daniel. Und dafür wird er angefeindet. Wenn ich keine Feinde habe, könnte ich mich auch fragen, warum nicht? Bin ich so kuschelig und nett und will mich mit allen gut verstehen, dass niemand etwas gegen mich hat? Das war nicht mal bei Jesus der Fall. Der hatte Feinde. Und wenn wir ihm nachfolgen, können wir damit rechnen, dass sich auch Menschen gegen uns wenden. Unbeirrt von äußeren Umständen. Wie geht Daniel mit dieser ganzen Geschichte um? Und die Petra Miller hat in dem zweiten Teil, ich weiß nicht, wer sich erinnert, in der Predigtserie auch darüber gepredigt. Wie gehe ich mit Druck um, war ihr Thema. Und da hat sie schon benannt, was für eine wirksame, mächtige Waffe das Gebet ist. Aber was tut Daniel hier angesichts dieser Löwendrohung? Vers 11 und 12 lesen wir, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Daniel gerät nicht in Panik. Er kriegt keine nervöse Krise. Er hat keine schlaflose Nacht. Er geht nach Hause an seinen vertrauten Ort und macht einfach das weiter, was er immer tut. Er hält an seinen guten Gewohnheiten fest. Und das sehen wir auch später, hier sind wir im Alten Testament, im Neuen Testament bei Jesus. Selbst unmittelbar vor seiner Kreuzigung pflegt er diese Gemeinschaft mit dem Vater. Das tut Daniel auch. Er hält an den Gewohnheiten fest, er versteckt sich nicht, er verteidigt sich auch nicht, er unternimmt gar nichts gegen seine Feinde, er geht einfach seinen Weg weiter. Und wenn ich einfach sage, ich glaube nicht, dass er kein Herzklopfen hatte. Ich glaube nicht, dass da war sicher Angst. Mit Löwen ist nicht zu spaßen. Aber er wusste, was das Richtige war und blieb seinem Gott treu. Er vertraut ihm, bleibt mit ihm in Kontakt, dankt. Hätten wir etwas zu danken angesichts von Löwen. Danke, dass sie gestern schon gefressen haben vielleicht. Aber das fällt nicht so leicht angesichts einer Anfeindung oder Bedrohung. Er lobt ihn, er richtet sich auf Gott aus, betet ihn an und fleht zu ihm. Und wenn wir in dem Kapitel ganz am Ende, wo es dann schon gut ausgeht, in Vers am Ende lesen, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das ist am Ende, da kommen wir noch hin. Ich habe einmal einen Vergleich gehört zu diesem Thema Druck und Verhalten unter Druck, der immer, wenn ich in der Küche tätig bin und Zitronen auspresse, kommt er mir wieder in den Sinn. Was passiert, wenn ich Zitrone sage, denke ich eine peruanische Zitrone, eine Limette ist das, glaube ich, hier, diese kleinen. Wenn ich die durchschneide, in eine Presse tue und zudrücke, was kommt da heraus? Was für Saft? Zitronensaft. Woher wisst ihr das? Weil es eine Zitrone ist. So ist das bei uns auch. Wenn wir unter Druck kommen, kommt nicht Menschensaft raus, es ist ja auch keine physische Presse, aber dann kommt heraus, was in unserem Herzen ist. Solange alles gut geht und glatt läuft, kann man eine freundliche Fassade haben und vielleicht weiß niemand, was da drin ist. Aber Druck bringt das heraus, was wirklich in meinem Kern ist. Das kann Panik sein und Angst ist nicht schlimm. Angst gehört zum Leben in dieser Welt, aber Panik, da verliere ich den Kopf. Es kann Bitterkeit sein, es kann Groll sein, alles Mögliche, was vielleicht niemand kennt, aber was unter Druck herauskommen kann. Bei Daniel sehen wir, es kommt heraus, was drinnen ist, ein ganz tiefes Gottvertrauen und das Wissen, was in dieser Situation das Richtige ist. Ich möchte das noch illustrieren. Ich habe neulich an einer Trauerfeier in Nordamerika teilgenommen, über Livestream im Internet, das mache ich sonst nie. Aber es handelte sich um eine Missionarin, die vor meiner Zeit auch in Cajamarca gearbeitet hat, in Peru. Sie war an Krebs erkrankt und ist vor wenigen Monaten daran gestorben, mit 63 Jahren. Und es hat mich sehr bewegt. Es war eine sehr herzliche, persönliche Feier. Und ein Satz ist bei mir hängen geblieben von dem Pastor, von ihr. Er hat gesagt, Judy, so hieß sie, ihre ersten 61 Lebensjahre haben sie darauf vorbereitet, ihre letzten beiden Lebensjahre so siegreich zu leben, wie wir das gesehen haben. Sie hat den physischen Kampf gegen den Krebs verloren, aber sie hat Gott die Treue gehalten und war wirklich ein leuchtendes Zeugnis für ihn in ihrem Schmerz, in ihrem Kampf. Es war nicht leicht. Das hat mich bewegt. Ich habe gedacht, kann es sein, dass all die Jahre, und wenn es uns gerade gut geht, ist das prima, dass uns das vorbereiten kann. Wir wissen nicht, was noch kommt. Es muss auch gar keine Krankheit sein. Es muss keine Christenverfolgung ausbrechen. Aber wir tun gut daran, jetzt schon gute Gewohnheiten einzuüben. Judy vertraute auf Gott. Daniel vertraute auf Gott. Und wir dürfen das auch. Deswegen habe ich hier geschrieben, meine Standhaftigkeit hängt von meinem Fundament ab. Wenn ich statt der Doro eben, wer ist denn hier der größte, stärkste? Ich will hier keinen vergleichen. Der Frank Binder hat mich eben begrüßt. Das ist ja noch ein bisschen größer. Wenn ich das Experiment mit dem probiert hätte, auf einem Bein wäre der vielleicht auch umgekippt. Es hängt nicht so von unserer Kraft ab, sondern von dem Fundament, was mich trägt und von meinem Kontakt, deswegen diese Riesenfüße, mit dem Fundament. Wie geht es weiter? Der König ist zutiefst traurig. Er bedauert das. Er hat Daniel in sein Herz geschlossen und möchte ihn nicht bei den Löwen sehen. Und es scheint, dass hier List und Bosheit triumphieren. Er muss da rein. Wir erfahren nicht, wie Daniel die Nacht verbracht hat. Es gibt so Bilder, die zeigen, wie er so mit dem Kopf auf einem Löwenrücken liegt. Das weiß ich jetzt nicht, auch was der Löwe dazu gesagt hätte. Aber wir erfahren etwas über die Nacht des Königs. Der schläft nämlich nicht, er kann nicht essen, er betet, er bangt um diesen Daniel. Und er tut etwas, diesen Vers habe ich sonst immer überlesen. Da steht im Vers 18, und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen. Und jetzt kommt's, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Habe ich noch nie gelesen. Dachte ich, ach stimmt, das steht da. Also wenn die Löwen ihn verschonen, sollen zumindest die Feinde ihn nicht hinterrucks ermorden können. Es wirkt komisch. Er versiegelt auch noch da das Löwengrab, aber er tut es, um ihn vor den Feinden zu schützen, weil er jetzt ihr Herz kennt. Das ist interessant. Am nächsten Morgen eilt der König zur Grube und ruft Daniel. Irgendwo hat er so einen Funken Hoffnung, vielleicht hat er es überlebt. Und Daniel antwortet ihm. Und der Vers 23 ist ein starkes Zeugnis, das Daniel hier abgibt von Gottes Handeln. Er sagt, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Und es geht dann weiter, die Reaktion des Königs. Ich habe hier drei Pünktchen gemacht. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Vers 24. Wir sind bei den Konsequenzen von Daniels Standhaftigkeit. Das hat Konsequenzen und sehr beeindruckende. Da ist das Zeugnis, er hat etwas, was er bezeugen kann. Und jeder, der hier schon etwas mit Gott erlebt hat, sei es Schutz oder Versorgung oder Bewahrung, der kann davon Zeugnis abgeben und andere ermutigen, aber stärkt auch unseren eigenen Glauben in der nächsten Prüfung. Eine andere Konsequenz ist seine eigene Rettung. Auch das ist nicht ganz unerheblich, er überlebt. Eine weitere Konsequenz ist die Strafe für die Übeltäter. In Vers 25 steht, da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Das finden wir jetzt wieder sehr grausam, aber die waren ja auch grausam. Und wir sehen hier auch, mit Gott ist nicht zu spaßen. Er verteidigt seine Kinder bis aufs Blut. Und das sehen wir auch im Blut Jesu. Eine weitere Konsequenz, und das mag uns verblüffen, in Vers 27 bis 28, lese ich jetzt nicht alles, gibt der König ein Gebot, wieder ein Gebot. Vorher hat er ein anderes Gebot unterschrieben. Jetzt geht es darum, alle sollen denselben Gott wie Daniel anbeten und akzeptieren. Theologisch können wir jetzt sagen, aber die Rettung ist doch individuell. Und persönlich. Ich muss doch persönlich Gott annehmen. Das stimmt auch. Aber der König hat etwas erkannt. Der hat gesagt, wenn einer verdient, dass ihm vertraut wird, dann ist das dieser Gott Daniels. Und eine letzte Konsequenz in Vers 29. Ehre und Macht für Daniel. Da könnte man jetzt sagen, ach, Happy End. Alles gut ausgegangen. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand sich selber Macht und Ehre verschafft oder ob sie ihm als Auszeichnung von Gott oder von Menschen verliehen wird. Und wenn wir so in die Bibel schauen, sehen wir das gleiche Prinzip bei vielen anderen Personen. Ich nenne nur Josef, Löwengrube, der wird auch in die Grube geworfen, er wird verkauft, er kommt ins Gefängnis, aber am Ende verteidigt ihn Gott und bringt ihn ganz groß raus zum Segen für ganze Völker. Hiob kennen wir auch. Da scheint es genauso, dass die Bosheit und in dem Fall des Teufels triumphiert. Am Ende erhöht ihn Gott und er hat einen festeren Glauben als vorher. Und Jesus selbst. Der Teufel hat sich gefreut, als er da am Kreuz hing, aber er hat nicht mit der Auferstehung gerechnet. Da sehen wir Gottes Macht und Größe. Er gebraucht das, um die Treue, er gebraucht Prüfung und Anfeindung, um die Treue und die Integrität seiner Kinder für alle sichtbar zu machen. Zu seiner eigenen Ehre, zum Segen für andere und zur Ehrung und Erhöhung des Betreffenden. Unser gerechter Gott bewahrt und ehrt seine Kinder. Ich fasse nochmal zusammen, damit wir die breiten Standfüße nicht vergessen. Hervorragend und integer war der Charakter Daniels. Das war seine Aufgabe und ist auch unsere. Wie wir unseren Charakter entwickeln. Angefeindet und bedroht, das lag außerhalb seines Einflusses, das können auch wir nicht steuern. Wenn Menschen uns wegen unseres Glaubens anfeinden, haben wir darauf keinen Einfluss. Unbeirrt von äußeren Umständen, das ist die Standfestigkeit. Aber die braucht ein solides Fundament und am Ende bewahrt und geehrt. Das wiederum ist Gottes Part. Gott lässt in unserem Leben Anfeindungen und Druck zu. Nicht, weil er uns quälen will, sondern als Prüfungen, als Bewährungsproben für unsere Integrität und auch für unser Vertrauen in ihn. Und beides, und das sehen wir hier bei Daniel, sind Voraussetzungen dafür, dass er uns mehr Verantwortung in seinem Reich und auch für andere Menschen anvertrauen kann. Er setzt ihn in Leiterschaft, aber erst nachdem er ihn auf die Probe gestellt hat. Ich schließe mit einem Vers aus Jakobus 1, Vers 12. Da steht, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Es geht um Liebe und Vertrauen. Ich möchte gern noch beten mit uns. Vater, danke für dein Wort. Du bist absolut vertrauenswürdig. Bitte lehre uns, dir immer mehr zu vertrauen und Gewohnheiten einzuüben, die tragfähig sind, auch in Drucksituationen. Wir wollen auf dich als stabiles Fundament, als Fels bauen, um standhaft zu bleiben, wenn sich Druck und Feindschaft gegen uns erhebt. Mittendrin, in dieser Missgunst, im Neid, in Egoismus, was uns oft umgibt in dieser Welt, wollen wir dich mit unserem Vertrauen und unserer Integrität ehren. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.